echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Es ist jetzt schon das BVB-Comeback des Jahres. Nico Schlotterbeck ist wieder da. Wir sprechen in der heutigen Folge über sein Comeback, über seine Bedeutung für die Fans und die Mannschaft von Borussia Dortmund und die Frage, ist er eigentlich das zukünftige Gesicht des BVB?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder meine beiden BVB-Reporter von der WAZ an meiner Seite. Einmal Christian Wob.
Hallo Linda.
Und Jonas Ortmann.
Hallo Linda.
Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg und ich bin ebenfalls von der WAZ. Wir wollen uns heute mit einer ganz besonderen Personalie bei Borussia Dortmund beschäftigen. Der BVB hat das vergangene Heimspiel gegen Wolfsburg mit 1:0 gewonnen. Aber darum soll es eigentlich gar nicht wirklich gehen, sondern vielmehr um eine Nachricht, die schon vor Spielbeginn für sehr viel Freude bei den BVB-Fans gesorgt hat. Nämlich Nico Schlotterbeck ist zurück. 168 Tage lang musste er pausieren nach seinem Meniskusriss. Jetzt ist er wieder da. Wir wollen heute über ihn sprechen, über sein Comeback, welche Rolle er eigentlich für Borussia Dortmund hat und für die Fans. Und ist er eigentlich das Gesicht von Borussia Dortmund oder wird es vielleicht in Zukunft? Das soll heute alles unser Thema sein. Und schon mal ein kleiner Spoiler, ihr beide habt in dieser Woche frisch nach seinem Comeback ein Interview mit Nico Schlotterbeck geführt und werdet uns da bestimmt auch den einen oder anderen Einblick bescheren können. Hoffentlich. Ja, Jonas, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Du warst am Wochenende im Stadion am Sonntag. Du hast dir das Spiel angeschaut. Du hast natürlich auch mitbekommen, wie Nico Schlotterbeck vor und nach dem Spiel gefeiert wurde. Am Ende hat er von dir eine Note 2 bekommen in der Einzelkritik. Erzähl uns doch mal, wie dein Eindruck war.
Ja, es war definitiv überraschend für alle Personen oder rund um Borussia Dortmund, die jetzt vielleicht nicht ganz im Kern der Mannschaft sind oder rund um den Kern der Mannschaft, dass er dann doch in der Startelf stand. Also es war schon eine, ja, ich würde fast schon sagen, riesige Überraschung. Der Trainer hatte das ja auf der Pressekonferenz am Donnerstag angekündigt, dass Nico Schlotterbeck, wenn er sich bereit fühlt, wenn es keinen Rückschlag geben sollte, ein Kandidat für den Kader ist. Und dann ging doch alles sehr schnell. Nico Schlotterbeck hatte dann ja schon im Interview nach dem Spiel verraten, dass der Trainer nochmal gefragt hat, bist du bereit? Bist du auch bereit, in der Startelf zu stehen? Und da sagt ja kein Spieler nein. Und so ist es dann gekommen. Du hast angesprochen, eine 2,5 hat er bei uns bekommen. Ich habe auch in mehreren Texten das so formuliert, man hatte gar nicht das Gefühl, dass er so lange weg war. Also ich finde, Nico Schlotterbeck hat ein Statement gesetzt mit dem Spiel, was seine Qualitäten angeht. Hatte direkt 92 Ballaktionen, 91 angekommene Pässe, hat viele Diagonalbälle gespielt, was ja seine große Stärke ist. Und ja, man hat gesehen, dass er gerade das Aufbauspiel von Borussia Dortmund da nochmal auf eine andere Ebene hebt. Und wenn man zu Null spielt als Innenverteidiger, ist das ja auch meistens nicht schlecht.
Jetzt war es ja so, dass er nicht nur auf dem Platz abgeliefert hat, sondern er wurde eigentlich schon davor gefeiert. Also als sein Name aufgerufen wurde, gab es schon die ersten Jubelschreie, die zu hören waren. Danach wurde auch vor die Kurve gerufen, wurde von den Fans gefeiert. Also da waren viele Emotionen im Spiel, oder?
Auf jeden Fall. Es war besonders, das hat er auch nochmal in einem anderen Interview danach schon gesagt und das definitiv bei uns dann auch nochmal. Das Interview wird dann auch bei watz.de/BVB groß kommen in den nächsten Stunden, beziehungsweise dann auch am Freitag. Es war definitiv, ich habe gerade gesagt, was Besonderes, aber vor allem war es das erste Mal, dass die Fans ihn dort gefordert haben. Dass Johan Riasson musste ihn sogar ein bisschen anschubsen, die Szene habe ich beobachtet. So ganz geheuer war Schlotterbeck das vielleicht gar nicht, aber am Endeffekt stand er dann das erste Mal alleine vor der Südtribüne. Ja, die Fans haben seinen Namen gerufen und ja, ich glaube, dieses Gefühl kann man gar nicht nachempfinden, wenn man nicht selbst dort steht, weil ja, da auf die gelbe Wand zu schauen und alle rufen deinen Namen. Ich glaube, das ist so ein Adrenalinkick, den du gar nicht auf der Tribüne oder den du nicht so nachempfinden kannst, wenn du den nicht selber hattest.
Hätte denn gedacht, dass es direkt über 90 Minuten geht? Ich meine, wenn ein Spieler so lange verletzt ist, er ist jetzt seit Ende April raus gewesen, hätte man ja denken können, okay, das werden erstmal Kurzeinsätze für ihn, aber nee, es ging direkt über die volle Spielzeit.
Es war auch definitiv sein Ziel, auch intern, hat er immer über das Wolfsburg-Spiel gesprochen, hat er dann auch schon gesagt, das Juventus-Spiel wäre vielleicht sogar gegangen, aber man hat sich dann nochmal diese 2-3 Tage Zeit genommen, um ja das Knie nochmal voll zu belasten und dann auch noch 1-2 Tage mehr im Training zu sein. Und Sportdirektor Sebastian Kehl hatte auch nochmal gesagt, es war sicherlich nicht der Plan, aber er hat sich gut gefühlt. Und das Knie hat, soweit wir wissen, danach jetzt auch keine Reaktion in irgendeiner Form gegeben. Also, warum nicht?
Ja, Kann man schon durchaus mal machen. Jetzt hat er ja nicht nur beim BVB gefehlt, sondern auch bei der Nationalmannschaft war er ja raus erstmal. Vielleicht können wir da auch einmal ganz kurz eingehen. Christian, du bist ja auch Reporter beim DFB. Wie siehst du denn auch seine Rolle da in der Nationalmannschaft?
Also da ist es noch nicht so wie bei Borussia Dortmund, wo er eigentlich eines, wenn nicht sogar das Gesicht der Mannschaft, des Vereins ist, weil er einfach da nochmal beim DFB Spieler von ähnlichem Kaliber herumlaufen, die schon viel länger dabei sind. Und man muss da auch sagen, dass Schlotterbecks Start jetzt auch gerade bei Julian Nagelsmann nicht ganz optimal war. Also er war nicht nominiert, kam dann erst zur EM zurück, war danach aber dann gesetzt. Und so würde ich dann halt auch seine Rolle inzwischen sehen. Ich hatte Nagelsmann vor der Länderspielpause im September gefragt, wie es eigentlich mit Schlotterbeck aussieht. Und da sagte er, dass es so, ja, Spieler jetzt nicht erstmal gesetzt sind, aber Spieler schon nah dran sind, in diesem Status gesetzt zu sein. Und das ist halt bei Schlotterbeck der Fall, sofern er fit bleibt, sofern er gesund bleibt. Und gehen wir davon aus, dass das so passiert, wird Schlotterbeck eine sehr, sehr wichtige Rolle auch in der Nationalmannschaft einnehmen. Ich sehe ihn ehrlicherweise auch auf einem Stammplatz, logischerweise Richtung WM 2026. Jetzt haben wir im September gesehen, dass da auch die Dreierkette getestet wurde. Das heißt, es gibt noch eine weitere Position in der, also einen weiteren Innenverteidiger, der spielen kann. Und ich sehe ihn da eigentlich neben Tah, neben Rüdiger als gesetzt in der Innenverteidigung. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Überraschung, dass sich Waldemar Anton da auch noch mit um einen Stammplatz rangeln kann. Aber ich sag mal, die vier plus das ein oder andere Talent in der Hinterhand ist, glaube ich, so der Kern jetzt der deutschen Innenverteidiger.
Du hast jetzt gerade angesprochen, bei Nationalmannschaft ist er noch nicht unbedingt gesetzt, beim BVB ist er gesetzt. Wie siehst du da seine Rolle, jetzt auch mit Blick auf die Zeit natürlich vor der Verletzung?
Also ich find schon, dass er in der Nationalmannschaft jetzt gesetzt ist. Also um das nochmal kurz klarzustellen. Beim BVB, ich finde, dass gerade diese Mannschaft mit Nico Schlotterbeck steht und fällt, ehrlich gesagt, weil er ja einfach schon so eine prägnante Figur ist, also sowohl auf dem Platz als auch daneben. Wenn man sich die Zahlen auch zu ihm anguckt, er gehört sicherlich zu den führenden Innenverteidigern in Europa und damit auch weltweit. Und wer kann das in dieser Mannschaft schon von sich behaupten, dass er auf seiner Position zu den Top 5, Top 6, Top 10, wie auch immer, in der Welt zielt? Das ist vielleicht bei Serhou Guirassy der Fall, aber sonst eben nur bei Nico Schlotterbeck. Und deswegen ist er für mich einfach einer der fundamentalen Eckpfeiler in dieser Mannschaft.
Dazu kann man dann vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja dann auch die Daten mal so verglichen jetzt in den letzten Tagen. Basis dafür war die vergangene Saison. Und da kann man dann schon sehen, also keiner als Nico Schlotterbeck, also keiner spielt mehr Pässe ins letzte Drittel zum Beispiel. Keiner hat mehr progressive Balleroberung. Das sind ja wirklich auch Attribute eines Innenverteidigers, eines modernen Innenverteidigers. Und ja, das ist schon... sind schon starke Zahlen, muss ich sagen. Also gerade, wenn wir nochmal vielleicht einen Schlenker zur Nationalmannschaft machen, wenn man ihn auch zum Beispiel gleichzeitig mit Antonio Rüdiger vergleicht, der ja eigentlich immer so als unser Weltklasse-Innenverteidiger bezeichnet worden ist, da hat Nico Schlotterbeck auf wirklich jeder Position bessere Werte. Und jetzt kam eben die Verletzung dazwischen, ja 6 Monate raus, die waren sicherlich eine sehr harte Zeit auch für ihn. Aber insgesamt muss ich da schon sagen, dass definitiv Nico Schlotterbeck zumindest auf den Zahlen, die wir jetzt vorliegen haben, ein Weltklasse-Innenverteidiger ist.
Wie seht ihr denn seine Rolle in der Mannschaft? Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen von dem Spielerischen weggehen, welchen Wert hat er innerhalb dieser Mannschaft noch?
Er ist ja einerseits natürlich ein elementarer fußballerischer, sportlicher Baustein für diese Mannschaft. Er ist einer der Anführer, definitiv. Er ist mit der Lautsprecher in der Kabine. Also wenn es darum geht, für diese besondere Kabinenatmosphäre zu sorgen, mal Sprüche zu drücken. Da ist schon Schlotterbeck derjenige, der da vorangeht, auch was das angeht. Und er ist halt, wie gesagt, einfach der Anführer in diesem Team.
Wie habt ihr ihn jetzt erlebt im Interview nach seinem Comeback?
Ja, sehr entspannt, würde ich sagen. Also ich glaube, dem ist da schon ein Stein vom Herzen gefallen, dass das alles jetzt so gut geklappt hat. Auch mit der Reha, die ja rückschlagsfrei lief, mit dem Comeback, was ordentlich war. Einmal durch das Ergebnis, durch den Sieg, aber andererseits natürlich auch durch seine Leistung und ja die Erkenntnis, dass das Knie hält, dass alles passt und dass er auch vom Kopf her Profifußball spielen kann, weil Jonas, du kennst das auch durch eigene Verletzungen, dass der Kopf da auch dann immer wieder ein Thema ist. Also ob das jetzt alles hält und funktioniert. Und deswegen, ich habe jetzt Schlotterbeck als ja sehr, sehr entspannt wahrgenommen, aber auch als gereift durch diese Zeit. Ich glaube, das hat schon was mit ihm gemacht, weil es die erste Phase in seiner Karriere war, wo es mal nicht kontinuierlich nach oben ging, sondern wo es stagniert hat, wo es vielleicht sogar ein Rückschlag war, ein halbes Jahr Pause. Und gerade bei so einem schwierigen Körperteil im Fußball wie dem Knie, also was Muskuläres, wäre sicherlich nochmal was anderes gewesen. Da kann man schneller und einfacher von zurückkommen, aber beim Knie hängt natürlich viel mehr dran. Und deswegen fand ich, hat er einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, einen gereiften Eindruck, aber auch einen selbstbewussten, dass er angreifen möchte jetzt für den Rest der Saison.
Niko Kovac hatte da ja auch dem ganzen Reha-Team ein großes Kompliment ausgesprochen und hatte aber gesagt, dass das auch eigentlich sein Anspruch ist, dass er erwartet, dass wenn ein Spieler aus einer langen Verletzung zurückkommt, dass er dann eigentlich schon direkt diese 90 Minuten durchspielen kann. Was Schlotterbeck ja selber so ein bisschen überrascht hatte, wenn man das Interview richtig gedeutet hatte, aber ja nur für die Arbeit spricht, die er da in den letzten Monaten reingesteckt hat. Wir hatten vor der Folge mal bei Twitter nach euren Fragen und Meinungen zu Nico Schlotterbeck gefragt. Ich habe euch da mal was mitgebracht. Eine Frage war nämlich, kann Nico Schlotterbeck eine Art neues Feuer entfachen? Es wirkt zwischen dem Verein und dessen Ambitionen und den Fans, in Klammern der Stimmung, etwas eingeschlafen.
Ja, ich fand schon, dass der Sonntag jetzt nach dem Spiel gegen Wolfsburg wie so ein kleiner Restart nochmal für die Saison war. Ich glaube, das haben auch alle so ein bisschen empfunden. Man ist gut in die Saison reingekommen. Nico Kovac sagt ja immer, man kann den Saisonstart erst bewerten, wenn man 3 Heim- und 3 Auswärtsspiele in der Bundesliga gespielt hat. Das ist jetzt in der Länderspielpause der Fall. Also dann ist so der Saisonstart abgehakt. Und dann kommen ja auch nochmal andere Spieler mit Qualität zurück. Fabio Silva, den wir jetzt alle noch nicht so gesehen haben. Aber der könnte vielleicht am Wochenende schon wieder im Kader stehen. Niklas Süle, Emre Can, weiß man noch nicht so genau, wann sie zurückkommen. Aber auch das sind ja nochmal Qualitätsspieler, die auch in der Breite nochmal helfen werden. Also ich glaube, mit seiner Rückkehr, Nico Schlotterbeck als absoluten Schlüsselspieler, hat die Saison ja nochmal einen Push bekommen von Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass man hat ja schon gesehen, was jetzt am Wochenende auch noch von der Bank kommen konnte. Und ich finde, die Spieler tun gut daran, oder ich finde auch gut, dass jetzt alle mal gesagt haben, wir wollen angreifen, weil ich finde, das ist mit der Mannschaft, wenn alle fit bleiben, absolut möglich.
Und auch gerade, also das fragt es ja, ob das nochmal jetzt so ein neues Feuer entfachen kann. Auf jeden Fall auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht vergessen dürfen, dass es in der Innenverteidigung sehr, sehr eng war zu Saisonbeginn, dass Aaron Anselmino noch ausgeliehen werden musste, einfach als Notnagel, der jetzt auch noch angeschlagen fehlt. Müssen wir mal schauen, ob er jetzt wieder mithelfen kann, dann am Samstag in Mainz. Aber du hast gerade schon den Namen Can Süle genannt. Klar, Waldemar Anton hat als Abwehrchef eine grundsolide Leistung gezeigt in den ersten Wochen, war auch im Saisonendspurt letztes Jahr einer der stärksten. Aber natürlich bringt das so eine Mannschaft nochmal um einiges nach vorne, wenn du noch jemanden dazu hast, der auf wahrscheinlich sogar noch einem höheren Niveau agiert. Also allein schon aus sportlichen Gründen ist das ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
Ja, und Thema Feuer entfachen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon gehört oder gelesen habe, dass Nico Schlotterbeck vielleicht einer der wenigen ist, mit dem sich auch alle Fans absolut identifizieren können. Also er ist ja definitiv eine dieser Figuren in der Mannschaft. Dieses BVB-Gehen irgendwie leben. Sieht sich ja selbst auch als Arbeiter. Und ich glaube schon, dass ja so einer ist wichtig für die Mannschaft. Und ja, oder wie siehst du das? Also ist ja schon irgendwie so derjenige, der für diesen BVB gerade extrem steht, der sich mit der Mannschaft, mit dem Verein identifiziert, irgendwie auch mit der Stadt und der Region, obwohl er gar nicht hierher kommt. Die Familie ist immer im Stadion, also es scheint dir absolut zu passen.
Ja, einmal das, und erinnere dich an das, ich weiß, welches Spiel war das mit Anselmino, sein erstes war das Union. Wo er dann zu Grätsche angesetzt hat, also so eine Monstergrätsche, und das ganze Stadion ist aufgesprungen, weil sie einfach einen Spieler, der sich so in den Zweikampf stürzt, einfach geil finden. Und da steht Schlotterbeck ja genauso für. Und dann kommt noch eben das hinzu, was du gerade gesagt hast, diese Identifikation bei jeder Gelegenheit sagen, wie toll der Verein ist, wie geil die Fans sind. Und wir haben ja da tatsächlich rund um das Barcelona-Spiel ja mit Lars Ricken drüber gesprochen. Und er hat da gesagt, ja, bei seinen Kindern stand jetzt auf dem Wunschzettel ganz oben das BVB-Trikot natürlich mit Nico Schlotterbeck hinten drauf. Und ich finde, das sagt schon alles aus.
Ist ja auch, wenn man im Stadion ist, ist ja auch ein Indiz immer, welche Namen sind auf dem Trikot. Du hast gerade schon gesagt. Und da Schlotterbeck ja, glaube ich.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Ziemlich weit vorne mit dabei.
Ja, das stimmt. Und man muss ja sagen, er ist vielleicht auch Ziehsohn, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber definitiv ist er inzwischen ein sehr guter Freund von Mats Hummels zum Beispiel. Und beide haben ja auch jetzt über 2 Jahre, in seinen ersten beiden Jahren, dann auch zusammen beim BVB gespielt. Und man hatte ja irgendwie immer das Gefühl, dass Mats Hummels ihn so an die Hand nimmt. Und er muss ja quasi diese Qualitäten schon immer auch in ihm gesehen haben. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit Nico Schlotterbeck mal in seiner Anfangszeit auch ein Interview gemacht. Und da hat man den Respekt vor einem Niklas Süle, vor einem Mats Hummels schon extrem gespürt. Und wenn man dann aber mal auf die Zahlen schaut, im ersten Bundesliga-Jahr 28 Spiele für Borussia Dortmund, im zweiten Jahr 33 Spiele, nur am ersten Spieltag gegen Köln damals das Spiel verpasst. Also er hat sich ja quasi immer auch gegen diese Leute durchgesetzt. Also Nico Schlotterbeck ist eigentlich immer Spieler bei Borussia Dortmund, seit Anfang an. Ja, und das zeigt schon, ja, was für Qualitäten er dann am Ende auch hat.
Ist natürlich jetzt auch gerade eine Saison, wo man aus diesen Schatten auch heraustreten kann, ne? Wenn halt nicht mehr ein Marco Reus, wenn nicht mehr ein Mats Hummels in der Mannschaft ist, ist halt auch Zeit, dass man sich da neue Identifikationsfiguren schaffen und suchen muss, ne?
Ja, und das passt halt bei Schlotterbeck, weil er eben diese Werte vertritt, von denen Jonas gerade gesprochen hat, und weil er halt sportlich überzeugt. Also wir haben ja, es gibt natürlich auch, wenn wir uns das jetzt mal so als Beispiel ausmalen, einen Spieler, der sich irgendwie total mit dem Verein identifiziert, der aber sportlich überhaupt keine Rolle spielt. Das ist dann zwar, ich sag mal, nett, aber es bringt dich jetzt sportlich nicht so sehr weiter. Trotzdem werden, finde ich, solche Leute nach wie vor auch geschätzt beim BVB, und es gibt viele Leute oder viele Spieler, die den Verein auch verlassen haben in den letzten Jahren, die sich absolut nichts vorzuwerfen haben, auch so gerade was Einsatzbereitschaft, was Identifikation betrifft. Aber bei Schlotterbeck kommt eben beides so zusammen, und das macht ihn zu so einem außergewöhnlichen Spieler für den Verein.
Ich meine, ihr habt es ja oder gerade schon angesprochen, du Jonas, auch mit den Zahlen, den Statistiken. Er gehört ja zu den top-europäischen Verteidigern, das kann man so sagen, oder?
Ja, absolut, klar. Also wahrscheinlich irgendwie Top 5, Top 10, mindestens, würde ich sagen.
Jonas nickt. Ja. Für die Zuschauer, die uns nicht im Video sehen, Jonas nickt zustimmt.
Ja, natürlich hat jeder, wenn man jetzt mal hier auf die Zahlen schaut, schon unterschiedliche Qualitäten. Beispielsweise in William Saliba bei Arsenal, er hat eine 95% Passquote beispielsweise. Da kommt jetzt Nico Schlotterbeck nicht ran. Heißt aber auch, Schlotterbeck spielt zum Beispiel viel, viel mehr Bälle nach vorne und in das letzte Drittel, was ich gerade angesprochen habe. Also kann man das natürlich nicht immer 1:1 vergleichen, auch weil die Spielweisen sich der Mannschaften ja doch unterscheiden. Aber ich war dann doch auch wirklich sehr überrascht, wie weit vorne Nico Schlotterbeck in diesen Statistiken überall ist. Weil man sieht es ja auch immer von außen, und man kann die Qualitäten, gerade dieser Diagonalbälle zum Beispiel, hat man jetzt am Sonntag schon nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis direkt wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, wie oft er den Ball quasi quer übers Spielfeld auf Julian Riasson gespielt hat, um dann nochmal einen Raum zu öffnen. Also das ist ja schon seine absolute Qualität. Aber wie weit er dann doch so vorn ist, und wie gesagt, gerade zum Beispiel im Vergleich zu einem Antonio Rüdiger, ehrlicherweise, hat mich dann doch gewundert, dass da wirklich jeweils immer mehrere Prozentpunkte eigentlich oder eben ja normale Punkte mehr sind. Ja, fand ich schon dann doch etwas überraschend, aber zeigt eigentlich auch nur, was Borussia Dortmund da auch für einen Spieler gefehlt hat. Und gleichzeitig hat man ja, nachdem Nico Schlotterbeck raus war, eigentlich ging es eigentlich für die Mannschaft nur nach oben. Ist ja irgendwie ein bisschen paradox. Man hat vorher mit Nico Schlotterbeck in der Saison 1,5 Punkte im Schnitt geholt und am Ende, glaube ich, 2,3. Also das ist schon irgendwie ja paradox. Jetzt hat die Saison auch gut angefangen, und das kann der Mannschaft ja eigentlich jetzt nur noch einen extra Boost geben.
Auf jeden Fall. Ich habe euch noch eine Frage mitgebracht, beziehungsweise es sind 2 Fragen in einer eigentlich von einem Zuhörer. Der fragt, wie hoch stehen die Chancen, dass er A verlängert und B, dass er Kapitän wird?
A hoch, B hoch, würde ich sagen.
Danke, Christian Wob. Also, ja. Weiter, nächstes Thema.
Um das Ganze mal auszuführen, also das ist, also was wir gehört haben, jetzt schon über die vergangenen Wochen und Monate, ist halt ganz klar, dass der BVB ein großes Interesse hat, mit Nico Schlotterbeck zu verlängern, dass man ihm einen langfristigen Vertrag gibt um weitere 5 Jahre, dass das Gehalt entsprechend angehoben wird, dass sich sogar verdoppeln soll auf bis zu 10 Millionen Euro, weil er halt einfach die Identifikationsfigur und der sportliche Leistungsträger in dieser Mannschaft ist. Und wir haben es ja gerade schon ausführlich erörtert, was auch Nico Schlotterbeck im BVB sieht und an der Region, an den Fans, was er aber auch gleichzeitig natürlich auch die sportliche Perspektive, dass du dauerhaft in der Champions League vertreten bist, dass du dich für die Nationalmannschaft, dass du dich für die Nationalmannschaft zeigen kannst, das gehört alles zusammen. Und weil eben beide Faktoren stimmen, deutet für mich alles darauf hin, dass der Vertrag verlängert wird. Die Frage ist natürlich jetzt noch, wann?
Ja, also wir wissen ja auch, dass während der Verletzungspause, wegen der Reha-Pause, wollte sich Nico Schlotterbeck schon sehr auf eben diese Phase konzentrieren. Man hat ja im vergangenen Frühjahr auch schon mal Gespräche geführt oder hat das Ganze angegangen, weil Borussia Dortmund, das war schon damals klar, du hast auch das Interview mit Lars Ricken nochmal angesprochen, was ja im April war. Es war ganz klar für Borussia Dortmund immer, wir wollen mit diesem Spieler verlängern. Es soll ja eines der Gesichter der Zukunft sein. Dann kam eben diese schwerwiegende Verletzung und die Gespräche wurden erstmal on hold gestellt, auf Wunsch von Nico Schlotterbeck, das hat der Verein respektiert. Und jetzt so rund um das Comeback war schon zu hören, dass es jetzt trotzdem immer noch keine Sache von Tagen ist. Also ich finde, da muss man auch vielleicht die Euphorie noch mal ein bisschen bremsen. Aber ich insgesamt bin ich auch der festen Überzeugung, dass es am Ende irgendwie zu einer Einigung kommen wird. Ohne das jetzt aber im Wissen, sondern einfach nur so, wie man zwischen den Zeilen irgendwie mitbekommt. Ich glaube, man muss trotzdem insgesamt nur die Euphorie bremsen, weil ich glaube, auch Nico Schlotterbeck will sich immer die Entwicklung anschauen erstmal, wie es so weitergeht. Das muss man auch respektieren. Gleicher Fall beispielsweise bei Karim Adeyemi gerade, da ist ein ähnlicher Fall. Beide Verträge laufen bis 2027. Also quasi hat man dann im nächsten Sommer nur noch ein Restvertragsjahr, hätte man, Stand jetzt. Muss man natürlich als Verein überlegen, wie es dann weitergeht. Aber um da jetzt den Schluss zu finden, hoch und hoch.
Schön, dass ihr euch mal einig seid. Das
war doch permanent, oder?
Ja, meistens.
Stimmt. Aber ja, die Kapitänsfragen müssen wir noch. Was wolltest du machen? Tut mir leid.
Nein, das ist gut. Auch da hoch ist die Wahrscheinlichkeit.
Auch da ist die Wahrscheinlichkeit hoch und auch da ist wieder die Frage, wann, würde ich sagen. Weil oder arbeiten wir das von hinten auf. Emre Can ist gerade BVB-Kapitän, wird in diesem Verein und in dieser Mannschaft sehr, sehr wertgeschätzt. Also man darf das nicht unterschätzen. Der ist absolut anerkannt von allen, weil er eben eine große Erfahrung mitbringt, weil er im Umgang ein sehr, sehr angenehmer Typ auch in der Kabine ist. Und deswegen ist er gerade als Kapitän auch unangetastet, würde ich sagen. Und es würde ja auch wenig für andere Kandidaten fürs Kapitänsamt sprechen, wenn man da versuchen würde, den irgendwie abzusägen oder sowas. Das wird nicht passieren und da ist Can auch sehr, sehr gefestigt. Aber wir haben natürlich die Konstellation, dass der Vertrag 2026 von Can ausläuft. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also es stand jetzt noch offen, aber es gibt natürlich auch schon Gründe, die dafür sprechen, dass man vielleicht ja neue Wege geht. Und dann würde natürlich dieses Amt frei werden. Und dann ist Schlotterbeck für mich der Kandidat Nummer 1, die Binde zu übernehmen.
Also siehst du keinen anderen, der da ihm noch in die Quere kommen könnte?
Ich sehe keinen anderen, der sich für dieses Amt so qualifiziert hat in seiner Zeit bei Borussia Dortmund wie Nico Schlotterbeck. Ich glaube ehrlicherweise, dass es für ihn fast schon ein bisschen unangenehm ist, diese Diskussion. Die gibt's ja schon seit mindestens mal einem halben Jahr eigentlich, dass er so der kommende Kapitän ist, weil er sich mit Emre Can selber ja auch sehr gut verstehen soll. Beide haben jetzt auch die Reha zusammen gemacht, sind da nach Spanien zum Beispiel geflogen mit Sally Özcan noch, um da mal irgendwie was anderes zu sehen, um diese Reha irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man da jeden Morgen nach Brackel fährt, wenn es dann wieder regnet und 15 Grad ist. Und
das im Sommer.
Und ja, dann eben, wie gesagt, monotone Übungen macht, um da sein Knie wieder stabil hinzubekommen. Tut es, glaube ich, mal ganz gut, mal irgendwie rauszukommen. Da war Emre Can dann auch dabei, der ja auch immer noch an einer Verletzung leidet, einer schwerwiegenden. Und ja, deshalb, wie gesagt, Nico Schlotterbeck ist da schon, finde ich, die qualifizierteste Person, auch die anerkannteste auf allen Ebenen eigentlich, auch in der Mannschaft. Und ja, deshalb, um der Frage vorwegzugreifen, sorry, ich glaube, du wolltest Christian fragen, aber das musste ich nur einmal loswerden.
Das ist vollkommen in Ordnung. Hier dürfen alle beide dürfen auf die Fragen antworten.
Ja, und auch mal eine andere Perspektive. Wie hätten sie es denn jetzt machen sollen? Also Beide fehlen. Das kannst du ja auch einfach nicht kommunizieren. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund dafür, die Hierarchie in der Mannschaft jetzt wieder durcheinander zu wirbeln, die sich in den vergangenen 2-3 Jahren ja sowieso schon extrem verändert hat. Deswegen, so wie es jetzt gerade ist, macht das halt absolut Sinn.
Zumal du ja auch einen hohen Einfluss in der Kabine haben kannst, wenn du nicht offiziell der Kapitän bist. Also
das ja, eben, ich glaube, das ist dann auch in der Außendarstellung oder so, wie es nach außen wirkt, manchmal ein bisschen anders ist, als es dann eigentlich intern
läuft. Und jeder füllt dieses Amt ja auch in gewisser Weise irgendwie anders aus. Und wenn man sich wirklich mit Spielern unterhält, und das kann ein alter Spieler hat er schon gesagt, oder junge Spieler. Emre Can ist wirklich in der Kabine einer, der die Jungs an die Hand nimmt, der wirklich das Gespräch sucht, der wirklich als hervorragender Charakter beschrieben wird. Das ist für viele, vielleicht auch Fans, die ihn kritisch gesehen haben oder manchmal kritisch sehen, oder vielleicht auch seine Art und Weise manchmal. Aber wenn man sich wirklich mit den Leuten unterhält, die wirklich dabei sind, muss man schon sagen, ist Emre Can, glaube ich, in der Kabine ein Vorzeigekapitän.
Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen, ich würde sagen, das Comeback ist mehr als gelungen. Das könnte man fast als das perfekte Comeback. Ich glaube, du hast in einem Text als jetzt schon Dortmunds Comeback des Jahres beschrieben.
Ja.
Früher Zeitpunkt noch, aber nehmen wir gerne so.
So viele Monate hat das ja nicht mehr.
Ja, stimmt. Also Comeback auf jeden Fall können wir einen Haken hintermachen. Wie wichtig ist Nico Schlotterbeck für die Mannschaft? Auch da habt ihr es ja gerade gut zusammengefasst. Enorm wichtig für die Mannschaft, für den Verein, aber auch an sich. Und ja, ist er das künftige Gesicht des BVB oder auch vielleicht jetzt schon? Ich würde sagen, da können wir auch sagen, da ist er auf einem sehr guten Weg, wenn es so weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, können wir an dieser Stelle noch auf das Interview verweisen, das auch sehr zeitnah auf unseren Kanälen zu sehen sein wird. Schaut da gerne mal entweder auf der Homepage vorbei oder auch bei Social Media. Instagram sind wir unter watz_bvb zu finden. Da könnt ihr gerne reinschalten. Einmal haben wir euch das Interview verlinkt und auch noch andere Texte rund um den BVB und natürlich auch rund um Nico Schlotterbeck. Und ein Hinweis, den wir an dieser Stelle auch noch gerne weitergeben möchten. Am kommenden Montag, es müsste der 29. sein. Ja, ich sehe ein Nicken, ich sehe einen Daumen. Sehr gut. Da spielen die Frauen von Borussia Dortmund zum ersten Mal gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal. Wir haben in unserer letzten Folge mit Abteilungsleiterin Svenja Schlenker gesprochen. Die hat uns da sehr interessante Einblicke gegeben. Hört in der Folge gerne nochmal vorbei. Schaut euch natürlich das Spiel an. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt rund um diesen Talk, rund um Nico Schlotterbeck, rund um den BVB, freuen wir uns sehr, wenn ihr in den Kommentaren aktiv werdet. Spotify, andere Podcast-Plattformen oder auch bei YouTube. Und freuen uns da von euch zu lesen. Und jetzt bedanke ich mich bei meinen beiden Experten hier. Schön, dass ihr da wart. Danke für die Einblicke.
Wie immer sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.